Deutschlandfunk, eine Welt.
Seit Tagen eskaliert die Situation in Israel. Mehrere Anschläge, Raketen aus dem Libanon. Die Angriffe treffen das Land in einer verletzlichen Phase, denn die Armee ist geschwächt. Viele Reservisten haben kürzlich aus Protest gegen die Regierung den Dienst verweigert. Außerdem blicken wir nach Marokko, das besonders stark unter den gestiegenen Lebensmittelpreisen leidet. Viele Menschen können sich grundlegende Nahrungsmittel nicht mehr leisten. Und es geht nach China, da setzt das Regime nach dem Ende der Null-Covid-Politik auf den Tourismus. Der soll das Land aus der Corona-Rezession befreien. Seit Jahren war die Situation in Israel nicht mehr so angespannt wie in den letzten Tagen. Dutzende Raketen wurden aus dem Libanon auf Israel abgeschossen. Gestern gab es in Tel Aviv und im Westjordanland gleich zwei Anschläge. Dann noch die Eskalation auf dem Tempelberg. Die israelische Armee hat zwar auf den Beschuss reagiert und Ziele im Libanon und im Gazastreifen mit Raketen beschossen. Doch die Armee befindet sich in einer Phase der Schwäche. Weite Teile der Armee haben ein Problem mit der teils rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanyahu, vor allem mit der umstrittenen Justizreform. Viele der für die Armee so wichtigen Reservisten weigern sich, an Übungen teilzunehmen, oder sie gehen auf die Straße. Jan-Christoph Kitzler hat mit einigen Reservisten gesprochen.
Vielleicht hat der Abend des 26. März die Wende gebracht. Benjamin Netanyahu hatte gerade angekündigt, Yoav Gallant, seinen Verteidigungsminister, zu entlassen. Und Hunderttausende Israelis waren spontan auf die Straße gegangen. Dabei hatte der Verteidigungsminister am Tag zuvor nichts weiter getan, als einer großen Sorge Ausdruck zu verleihen. Der Sorge um die Sicherheit Israels.
In den letzten zwei Wochen ist etwas passiert. Ich bin besorgt über das, was ich draußen höre. Ich hatte noch nie mit so starker Wut, mit so starkem Schmerz zu tun, wie ich den jetzt sehe. Die Armee ist beschädigt. Die Spaltung der Gesellschaft geht auch durch die Armee. Und das ist eine klare, eine sofortige und konkrete Gefahr für die Sicherheit des Staates. Ich kann das nicht mittragen.
Unter denen, die jede Woche im Protest gegen die Justizreform auf die Straße gehen, sind Soldaten und Reservisten. Sie demonstrieren gegen die Pläne der Regierung, den obersten Gerichtshof Israels zu entmachten. Auch David, der eigentlich anders heißt, ist dabei. Er ist Wissenschaftler, aber leistet oft an mehreren Tagen im Monat Dienst in einer Einheit im Norden Israels, wo die Bedrohung durch die Hisbollah sehr konkret ist. Seine Uniform hat er immer in der Nähe und Dienstverweigerung ist für ihn nur das letzte Mittel.
We know when we are waving this card, we know what kind of card we're waving. We know it's the doomsday card.
Wir wissen, welche Karte wir hochhalten. Das ist die Schicksalskarte. Und wir zeigen sie, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Deshalb holen wir diese Karte raus und sagen, hört auf. Was man in Israel gesehen hat, nachdem Verteidigungsminister Gallant gefeuert wurde, war die ehrliche und schnelle Antwort von Leuten, die einfach nicht in einem nicht-demokratischen Staat leben wollen und die einfach auf die Straße gegangen sind.
Oren Schwiel ist einer derjenigen, die den Protest der Reservisten organisieren. Oberstleutnant, 10 Jahre war er Bataillonskommandeur in einer Spezialeinheit. Vor 3 Monaten hat er sein bisheriges Leben an den Nagel gehängt. Rund 50.000 Reservisten hat er auf WhatsApp zusammengetrommelt. Brothers in Arms heißt die Gruppe. Und weil auch viele Frauen in Israels Armee dienen, gibt es auch noch die Sisters in Arms. Oren weiß, dass der Protest der Reservisten ein Problem ist für Israels Streitkräfte.
Of course. It weakens the army because the Israeli army is.
Natürlich schwächt das die Armee, denn die Kraft der israelischen Armee liegt in den Reservisten. Nicht in jeder Position, nicht in jeder Einheit, aber große Teile der israelischen Armee baut auf den Reservisten auf. Die Leute machen 2-3 Jahre ihren Wehrdienst und üben dann für 20-30 Jahre als Reservisten. Wenn also ein großer Teil der Reservisten den Dienst verweigert, wegen dem, was gerade passiert, dann schwächt das die Armee.
Because what is happening It weakens the army.
Mehr als 450.000 Reservisten gibt es in Israel, darunter IT-Spezialisten, die mehrere Tage im Monat Dienst tun, darunter Piloten der Fluglinie El Al, die Kampfeinsätze fliegen. Ohne die Reservisten, so sagen Experten, wären die israelischen Streitkräfte nicht so schlagkräftig, wie sie sind. Doch die Regierung von Benjamin Netanyahu hat lange weitergemacht mit der umstrittenen Justizreform und damit die Spaltung im Land weiter vorangetrieben, auch bei den Reservisten. Für Israel Ziv, einen ehemaligen General, ist das angesichts konkreter Bedrohungsszenarien, mit denen Israel konfrontiert ist, ein großes Risiko.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Regierung hatten, die mit Ausnahme des Verteidigungsministers fast völlig entgegen der Sicherheitsauffassung der Armee und des Sicherheitsapparats handelt. Ich denke nicht, dass wir uns seit dem Yom Kippur-Krieg in einer solch ernstzunehmenden Krise befunden haben. Wir stecken in einer sehr ernsten nationalen Sicherheitskrise.
Benjamin Netanyahu war angetreten mit dem Versprechen, die Sicherheit Israels zu stärken. Weil inzwischen viele Israelis der Meinung sind, dass das genaue Gegenteil passiert, konnte er den Protest der Reservisten nicht mehr ignorieren. In einer Ansprache forderte er dazu auf, den Protest zu beenden.
Der Staat Israel kann ohne die Armee nicht existieren. Und die Armee kann mit der Dienstverweigerung nicht existieren. Wenn eine Seite den Dienst ablehnt, wird das dazu führen, dass die andere Seite das auch tut. Das ist das Ende für unser Land. Deshalb verlange ich, dass die Chefs der Sicherheitsdienste und der Armee dem entschlossen entgegentreten und sich nicht enthalten, Verständnis zeigen oder das akzeptieren. Die, die zur Verweigerung aufrufen, die die Anarchie und Gewalt beschwören, zerreißen das Land.
Und er verkündete eine Auszeit für die umstrittene Justizreform. Nun laufen offiziell Verhandlungen über einen Kompromiss. Nach der Parlamentspause Ende April soll die Arbeit an der Reform wieder aufgenommen werden. Ob die Regierungskoalition wirklich zu inhaltlichen Zugeständnissen bereit ist? Unklar. Denkbar ist, dass die Reform weiter vorangetrieben wird und das sehr schnell, denn Teile des Gesetzespakets sind im parlamentarischen Verfahren schon sehr weit. Auch deshalb gehen viele Menschen in Israel weiter auf die Straße. Die Brothers in Arms haben ihren Protest als Gruppe vorerst ausgesetzt, denn sie haben ihr Ziel erreicht, einen Stopp der Reform. Aber viele der Reservisten sind weiterhin als besorgte Bürger auf der Straße. Auch Oren Schwiel, denn er traut Benjamin Netanyahu nicht. Der Premier schaffe es, in einem Wort zwei Lügen unterzubringen, sagt er. Und der Protest der Reservisten könne jederzeit wieder hochgefahren werden.
We are soldiers, as you know, although a little bit old.
Du weißt, wir sind Soldaten, wenn auch schon etwas alt. Wir sagen beim Militär, wir schlafen in Schuhen, in einer Minute sind wir bereit. Wir sind sehr wachsam, was passiert. Und wenn sie versuchen, mit der Reform weiterzumachen, dann sind wir zurück auf der Straße. Und zwar stärker mit noch mehr Leuten, noch mehr vereint. Und wir werden sie aufhalten.
So waren die Reservistinnen und Reservisten der Armee möglicherweise der entscheidende Faktor, der Israels Regierung zum Einlenken gebracht hat. Sie könnten es wieder sein, sollten die umstrittenen Pläne zur Justizreform weiterverfolgt werden.
Große Teile der Armee protestieren gegen die antidemokratischen Vorhaben der Regierung Netanyahu. Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv. Während in Deutschland und in manchen Teilen Europas die Rekordpreise für Gurken, Tomaten und Co. wieder sinken, kämpfen andere Weltregionen nach wie vor mit zunehmender Inflation bei Lebensmittelpreisen. Der Norden Afrikas zum Beispiel, vor allem Marokko, das als Agrarland nicht mal auf Importe angewiesen ist. Wegen der andauernden Trockenheit ist dort momentan Gemüse, das viel Wasser braucht, für viele unbezahlbar. Viele Marokkaner können sich Zwiebeln oder Tomaten kaum noch leisten. Soziale Verbände rufen zu Demos auf, damit die Politik und das Königshaus die Preissteigerungen entschlossener bekämpfen. Jean-Marie Magro berichtet.
Merci, à la prochaine. Je vais encore vite là-bas, mais à demain.
Eine kleine Markthalle in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Ein großer, muskulöser Mann köpft mit einem ellenlangen, scharfen Messer einen Lachs. Der Fleischer wiegt das Hackfleisch auf der Waage ab und am Gemüse- und Obststand liegen in Körben Erdbeeren aus. Es riecht nach Fisch. Einige Fliegen schwirren in der Luft. Alles scheint normal. Doch viele Marokkanerinnen und Marokkaner sind aufgebracht. Ganz gleich, ob Kunden oder Verkäufer. Ein Kilo Fleisch kostet inzwischen 120 Dirham, also mehr als 10 Euro. Und auch Gemüse ist viel teurer geworden. 13 Dirham für ein Kilo Tomaten, 18 für Zwiebeln, Sardinen, die für viele ärmere marokkanische Haushalte ein Grundnahrungsmittel sind, kosten nun 28 Dirham das Kilo.
On dépassait les 28 dirhams le kilo.
Le prix des œufs.
Für ein Ei gebe ich jetzt 1 Dirham 50 aus, obwohl es vergangenes Jahr zu 0,8 Dirham verkauft wurde.
Les pommes de terre de 3 à 17 dirhams.
Der Preis für Kartoffeln stieg von 3 auf 17 Dirham. Der für 5 Liter Sonnenblumenöl von 65 auf 150 Dirham. 1,50 Euro für 1 Kilo Zwiebeln oder 1 Kilo Kartoffeln. In Deutschland wäre das ein Schnäppchen. Doch während in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei rund 51.000 Dollar liegt, beträgt es in Marokko laut Zahlen der Weltbank nicht einmal 4.000 Dollar. Eine Kauffrau namens Gita erinnert sich:
Auparavant, on prend 100 Dirham, tu peux sortir au marché, tu achètes les besoins d'une famille.
Früher hast du für 100 Dirham für eine ganze Woche Gemüse und Obst für eine Familie einkaufen können. Heute reichen 100 Dirham nicht einmal für einen Tag. Die Inflation kletterte in Marokko im Februar auf über 10%, verglichen mit europäischen Ländern also nicht auffallend höher. Warum der Preisanstieg trotzdem außergewöhnlich ist, erklärt der frühere Regierungsberater Lassen Oulache. Um 20% sind die Lebensmittelpreise gestiegen, darunter auch das bei den Marokkanern beliebteste Gemüse, Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln. Das trifft zuallererst die ärmeren Schichten, für die die Ausgaben für Lebensmittel einen bedeutenden Teil ihres Budgets ausmachen. Die Gründe für die stark gestiegenen Preise sind vielfältig. Marokko wurde vergangenes Jahr von einer heftigen Dürre getroffen. Auch in diesem Jahr hat es noch nicht genug geregnet. Hinzu kamen steigende Spritpreise, auch wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der Wirtschaftswissenschaftler Hassan Azouaoui. Was wirklich sehr schlecht ist, dass sich das auf den täglichen Einkaufskorb der Marokkaner niederschlägt. Und noch schlimmer, während des Fastenmonats Ramadan.
Pendant le mois de Ramadan.
Denn während des Fastenmonats wird keinesfalls weniger, sondern eher besser gegessen. Früher war es üblich, täglich Fisch auf den Tisch zu stellen. Heute genießen immer weniger dieses Privileg. Die Kauffrau Gita sagt, solange Marokko nur nach Europa Lebensmittel exportierte, sei noch alles gut gewesen. Aber nachdem wir uns für Zentralafrika geöffnet haben, haben sich die Exporte vervielfacht. Es gibt keine Beschränkungen. Deshalb gibt es weniger Produkte auf dem marokkanischen Markt und automatisch höhere Preise. Auch der Ökonom Hassan Azouaoui aus Rabat findet das Krisenmanagement unzureichend. Die Preise für Nahrungsmittel, die die Marokkaner täglich essen, sind ungerechtfertigt hoch gestiegen. Und die Regierung ist wie vom Erdboden verschluckt. Sie sagt nicht, was sie tut. Und das, was sie tut, zeigt keine Wirkung. Die Bewegung Front Social Marocain, auf Deutsch Soziale Front Marokkos, ruft zu Protesten gegen die Preissteigerungen auf. Zuletzt für diesen Samstag in 24 Städten. Eine beliebte Forderung ist zum Beispiel ein Exportverbot für Lebensmittelprodukte. Der ehemalige Regierungsberater und Wirtschaftsprofessor Lassen Oulache befürchtet, dass so ein neuer Konflikt zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft geschaffen werden könnte, die auf Exporte angewiesen ist. Er meint:
Évidemment pour les couches les plus pauvres, elles n'ont pas les moyens.
Die ärmeren Schichten haben kein Polster und können sich bei diesen Preisen nicht mehr richtig ernähren. Wenn es so weitergeht, müsste man den Ärmeren direkt mit Geldtransfers helfen. Einig sind sich alle Gesprächspartner in einer Sache. So wie es derzeit läuft, kann es nicht weitergehen. Die Beamtin Sanaa sagt, das Resultat der Politik des vergangenen Jahres sei
La grogne sociale matérialisée.
Ein sozialer Unmut, der in Demonstrationen Gestalt annimmt. Sollten politische Maßnahmen ausbleiben, könnte dieser Protest größer und unkontrollierbar werden.
In Marokko ist Gemüse für viele unbezahlbar geworden, was für Protest sorgt. Jean-Marie Magro berichtete. Fast 3 Jahre lang hat Chinas Alleinherrscher Xi starr an der Null-Covid-Politik festgehalten. Das hat der Wirtschaft allgemein, besonders aber der Tourismusindustrie, massiven Schaden zugefügt. Ins Ausland durften die Chinesen gar nicht reisen, weil die Grenzen dicht waren. Aber auch im Inland wurde viel weniger gereist. Schließlich saßen viele nach lokalen Lockdowns irgendwo wochenlang fest. Mit Null-Covid hat die Regierung im Dezember ja sehr plötzlich Schluss gemacht und jetzt soll sich die gebeutelte Wirtschaft auch durch den Tourismus wieder erholen. Und tatsächlich reisen die Chinesen jetzt wieder mehr. Das sieht man beispielsweise am Buddha von Neshan in Sichuan, der weltgrößten Buddha-Skulptur aus Stein. Benjamin Eisel hat sich da umgeschaut.
Den besten Blick auf den großen Buddha von Leshan im Landesteil Sichuan hat man vom Boot aus. Wenige Minuten mit dem Touristenschiff auf dem Min-Fluss und plötzlich taucht er im Dunst eingehüllt auf. Der 71 Meter große, mit Moos überzogene, sitzende Buddha ist ein beeindruckender Anblick. Familien drängen sich auf Deck, um ein gutes Foto zu ergattern. Bei der vor über 1200 Jahren in den Fels gehauenen Skulptur handelt es sich um den größten Buddha aus Stein weltweit. UNESCO-Weltkulturerbe und ein beliebtes Touristenziel in China. Am Bootsanleger betreibt eine 70-jährige Frau einen kleinen Laden. Sie verkauft Snacks, Wasser und Räucherstäbchen für einen Tempel in der Nähe. Sie freut sich, dass jetzt wieder Touristen kommen, erzählt sie. Seit der Lockerung kommen wieder Touristen. In den vergangenen Jahren gab es keine. 3 Jahre hatte ich kein Geschäft. Während der Pandemie war mein Laden deswegen zu. Keiner kam, ich konnte niemandem etwas verkaufen. In diesem Jahr geht es wieder ein bisschen besser. Die strikten Covid-Beschränkungen wurden Anfang Dezember abrupt aufgehoben und das 1,4 Milliarden Einwohnerland China von einer großen Infektionswelle erfasst. Schätzungsweise mehr als 1 Million Menschen starben innerhalb kürzester Zeit. Die genauen Folgen sind bis heute nicht bekannt. Der Buddha von Leshan sei sehr berühmt und bei den Touristen beliebt, erzählt die 33-jährige Reiseführerin Ding Lan, die am Straßenrand auf die nächste Gruppe wartet. Aber während der Zeit der strikten Null-Covid-Politik sei die Zahl der zugelassenen Touristen begrenzt gewesen. Deswegen seien die Tickets, die es für den Buddha gab, auch immer ausverkauft gewesen. Das ändere sich jetzt. Während der großen Reisewelle rund um das Frühlingsfest Ende Januar, wenn das ganze Land eine Woche frei hat, wurden in Sichuan nach Angaben des staatlichen Tourismusbüros rund 54 Millionen Besucher gezählt. Der Landesteil im Südwesten Chinas war damit Spitzenreiter im landesweiten Vergleich. Zwar waren das 25% mehr Touristen als im Vorjahreszeitraum, das Vor-Pandemie-Niveau ist aber noch nicht erreicht. Auch gibt es nur wenige ausländische Besucher. Touristenvisa werden erst seit kurzem wieder ausgestellt. Dicht an dicht drängen sich die Menschen auf der Plattform, von der man den Kopf des Buddhas von Leshan aus der Nähe betrachten kann. Auch hier wollen alle ein gutes Foto ergattern. Während des Frühlingsfests, so meldet es das lokale Tourismusbüro, seien die Tickets für die Plattform an 5 aufeinanderfolgenden Tagen ausverkauft gewesen. Außerdem habe man 100.000 Besucher innerhalb von 24 Stunden gezählt, ein Rekord. Auch wenn die Menschen froh sind, wieder reisen zu können, die überlaufenden Touristenorte dürften die wenigsten vermisst haben. Als ich die Schlange beim Buddha gesehen habe, so diese 21-jährige Studentin aus dem Landesteil Henan, habe ich zu meinem Freund gesagt, das ist wie zum Corona-Test anstehen. Die Testpflicht ist zwar schon eine Weile her, aber in diesem Moment schien es mir wie gestern. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich gerne mehr sehen, mehr reisen, mit meinen Freunden, mit Menschen, die ich mag.
Die Chinesen reisen wieder, vor allem im Inland. Benjamin Eissel hat sich für uns am Buddha von Leshan umgesehen. Der Golf von Mexiko erfüllt eigentlich so ziemlich alle Karibik-Klischees. Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Wasser, Margaritas unter Palmen. Aber das war mal. Der Blick vom Liegestuhl aufs Meer wird mittlerweile von Algenbergen versperrt. Statt frischer Salzbrise stinkt es in Cancun nach faulen Eiern. Die Braunalge ist dort zur Plage geworden. Die Gemeinden kämpfen täglich mit Mistgabeln und Baggern gegen Algenberge an, haben aber kaum eine Chance, denn inzwischen treibt ein gewaltiger Teppich auf die Strände im Golf von Mexiko zu und der bedroht die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt. Anne Demmer berichtet über die Plage und wie die Mexikaner versuchen, das Beste draus zu machen.
Sanfte Wellen schlagen ans Ufer, schwemmen mit jeder Bewegung neue Algen an den Strand. Der Geruch aus einer Mischung von verfaulten Eiern und verdorbenem Fisch liegt in der Luft. Braune Algenberge verdecken den weißen karibischen Sand. Die blau-weiß gestreiften Liegestühle einer Strandbar in dem kleinen mexikanischen Urlaubsort Puerto Morelos, rund eine Autostunde von Cancun entfernt, sind fast alle leer. Ein amerikanisches Paar aus Detroit lässt sich davon nicht irritieren. Sie schlürfen trotzdem ihre Margaritas zum Sonnenuntergang am Strand. Sie lassen ihren Blick in die Ferne streifen, über die braune Suppe vor ihnen hinweg, dorthin, wo das Wasser noch türkisfarben funkelt. Ich denke, die Algen sind ein Zeichen dafür, das uns sagt, hier läuft etwas gehörig falsch. Die Natur bäumt sich auf. Wir mögen diesen kleinen Ort und würden es sehr schlimm finden, wenn die Menschen hier durch die Algenplage ihre Lebensgrundlage verlieren würden. Die Braunalge, das sogenannte Sargassum, ist für die Region kein neues Problem. Aber es werde von Jahr zu Jahr schlimmer, erklärt die Biologin vom Forschungsinstitut in Puerto Morelos der Universidad Autónoma de México UNAM, Brigitta van Tussenbrück. Grundsätzlich sei die Braunalge ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und für viele Meeresbewohner von großer Bedeutung. Für Krabben, Fische, Schildkröten bieten diese Algen einen besonderen Schutzraum. Doch komme es wie so oft auf die Menge an. Wenn das Wachstum überhand nimmt und außer Kontrolle gerät, wird die Alge zur Gefahr, erklärt die Biologin. Ein Grund für das übermäßige Wachstum? Früher haben die Flüsse nicht so viel Nährstoffe ins Meer geführt wie heute. Ein Grund ist natürlich die intensive Landwirtschaft und die damit einhergehende Abholzung. Die Bäume halten eigentlich den Boden und damit die Nährstoffe zusammen. So gelangt weniger ins Meer. Aber wenn wir anfangen, die Bäume abzuholzen zur Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen, dann gibt es ein gewisses Maß an Bodenerosion, die ins Meer getragen wird. Die Nährstoffe, die damit ins Wasser gelangten, würden das Wachstum der Algen befördern. Tussenbrück sieht einen Zusammenhang zum intensiven Anbau von Soja etwa am Amazonas, dem Kongo oder dem Mississippi. Große Mengen des Düngers, der auf den abgeholzten Flächen für neu angelegte Sojafelder verteilt wird, gelangt über die Flüsse ins Meer. Einen weiteren Grund sehen Experten im Klimawandel. Die Temperaturen in den Weltmeeren steigen, was auch die Ausbreitung der Braunalge befördere. In Puerto Morelos ist das Ausmaß besonders extrem zu sehen. Eine Katastrophe für eine Region, die fast ausschließlich vom Tourismus abhängig ist, sagt der Geschäftsführer eines Hotels in Puerto Morelos, Mario Zuleiba. Die Touristen kommen, sie bleiben eine Nacht und obwohl sie eigentlich eine Reservierung für eine Woche haben, reisen sie wieder ab. Das kommt immer häufiger vor. Die lokale Wirtschaft schrumpft. Früher hatten wir das ganze Jahr über Hochsaison. Jetzt sind es sehr begrenzte Zeiträume. Es kommen immer noch Besucher, aber es sind vorwiegend lokale Touristen aus der Region. Und das hat Folgen für das Personal. Kündigungen habe es bisher in seinem Hotel nicht gegeben, aber Mitarbeiter würden in den unbezahlten Urlaub geschickt. Die Gemeinde würde Maßnahmen ergreifen, so der Hotelgeschäftsführer. In sichtbarer Entfernung schwimmen blaue Plastikbojen, an denen Netze befestigt sind. Das helfe bedingt, die Algen zurückzuhalten. Immer wieder setzt die lokale Regierung auch große Schiffe ein, die die Massen von Algen einsammeln. Und wir als Hotel haben Personal, das die Algenberge täglich abträgt. Und auch von der Gemeinde werden Leute geschickt. Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, rücken Bagger, Männer und Frauen mit Mistgabeln bewaffnet an, um für die Touristen ein bisschen der karibischen Postkartenidylle wiederherzustellen. Doch über Nacht wachsen die Algenberge wieder an. Eine nicht endende Sisyphusarbeit, die hohe Kosten verursacht. Anke Schneider, Projektleiterin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GITS, berät die lokale Regierung vor Ort. Nach wie vor fehle es an Regeln, vor allem auch was die Entsorgung der Algen betrifft. Daran werde derzeit gearbeitet. Es sei wichtig,
dass Sargassum, wenn es jetzt eingesammelt wird, an einen wirklichen Endort befördert wird, da es auch viele toxische Substanzen enthält und nicht einfach in den nächsten Wald geschüttet werden darf oder am Strand auf große Berge aufgetürmt werden sollte, weil es halt einfach anfängt zu stinken, zu verrotten und umwelt- und gesundheitsschädlich im Endeffekt auch ist.
Eigentlich binden die Algen beim Wachstum teils große Mengen CO2 und könnten gerade im Kampf gegen den Klimawandel einen großen Verdienst leisten. Doch wenn die abgestorbenen Teile der Pflanze verrotten, entstehen dabei chemische Verbindungen, die schädlich für das Leben im Meer sind und auch beim Menschen zu Hautreizungen und Ausschlag führen können. Findige Unternehmen aus der Region um Cancun versuchen in der verzweifelten Lage Möglichkeiten zu finden, wie sie das Sargassum verwerten können. Sie suchen nach kreativen Lösungen. Ziegelsteine, Dünger, Ledertaschen und Blumentöpfe sollen daraus gemacht werden. Doch angesichts der Massen scheinen das Tropfen auf den heißen Stein zu sein. Über 8000 Kilometer erstreckt sich der Algengürtel von der Küste Afrikas bis in den Golf von Mexiko. Er treibt auf Florida zu, trifft mittelamerikanische Länder wie Belize oder auch Kuba, die kaum Ressourcen haben, um die Algenplage zu bekämpfen. Eine schnelle Lösung des Problems werde es nicht geben, so die Biologin Brigitta von Tussenbrück. Es ist natürlich ein sehr komplexes Problem, denn es gibt keine einzelnen Personen, die dafür verantwortlich sind, die dieses Phänomen ausgelöst haben. Wir haben es alle zusammen gemacht. Dementsprechend müsse auch für die Lösung am besten international zusammengearbeitet werden, appelliert die Biologin.
Sisyphos-Arbeit gegen stinkende Algen. Mexikos Küstenregionen kämpfen gegen die braunen Algen an, wie Anne Dämmer berichtete. Und das war Eine Welt an diesem Samstag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Osterfest.